Ich wollte noch zwei, drei Sätze, bevor ich mit der Botschaft beginne, zu dem, was auch Arthur schon angedeutet hat, zu erklären oder zu sagen, was ihr auch gerne vom Infotisch mitnehmen könnt. Erstmal eine Frage, wer mag zum Beispiel am Handy spielen oder Computer spielen? Jetzt outet euch mal. Sehr gut. Wer hat Probleme damit? Jetzt braucht ihr euch nicht outen. Ich weiß, dass es ein Potenzial ist, wo man sich wirklich sehr, sehr verstricken kann. Und ich darf wirklich das im Namen eines jungen Mannes tun, der bei mir Jugendlicher ist in der Jugendgruppe. Und das ist einmal der Arthur. Es gibt eine Gebetskarte von ihm. Diese Gebetskarte ist jetzt nicht dafür, dass er ein Profi-Gamer wird, sondern die Gebetskarte ist dafür, dass er etwas komplett Radikales gemacht hat. Ich habe dir mitgenommen, Arthur hat davon gesprochen, dass er gesagt, diese Fahrten verändern einen. Es stimmt. Ich habe ihn mitgenommen zu einem Witweneinsatz. Wir sind bei wirklich armen Leuten gewesen. Wir haben Holz gehackt und mit Kettensäge gearbeitet. Ich liebe es, richtig körperlich die Jungs an die Grenzen zu bringen, dass sie mich gar anschreien und sagen, ich kann nicht mehr. Und ich sage, mach weiter. Schließlich bin ich älter, du bist jünger, du packst das schon. Und dieser junge Mann hat mitgemacht. Hat interessanterweise, war er derjenige, der die meisten Verletzungen davon getragen hat. Also wenn man jetzt so das Holz wirft, da war er unaufmerksam, dann hat er vom Holzscheit auf die Hände gekriegt, dann kullert er sich zur Seite. Ja, alles solche Sachen. Er kam zurück oder auf dem Weg zurück, saß er und weinte im Auto. Und dann habe ich gefragt, hey, was ist los? Da sagt er so, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr in diesen alten Trott zurückkommen. Ich bin süchtig nach diesen Computerspielen. Ich bin süchtig danach. Ich sage, ja, das weiß ich. Er sagt also, ich will davon loskommen. Er kam nach Deutschland und jetzt müsste man ja denken, ja, ist alles Happy End. Kam in sein Zimmer und stürzte wieder in seine Sucht rein. Das hat nichts gebracht. Und dann kam er zu mir und sagte so, André, weißt du, kannst du für mich bitte beten? Ich versuche das und die ganze Zeit so ein Gerede, ich versuche. Ich liebe diesen Bruder. Aber ich habe ihm gesagt, du bist in diesem Fall dumm. Warum? Das Suchtpotenzial bleibt im Zimmer stehen. Das Suchtpotenzial hältst du in deiner Hand. Er sagt, du musst es wegtun. Tu es weg. Ja, schon, aber weißt du, und so hin und her und hin und her, sich irgendwo immer ein paar Lücken lassen, dass man damit nicht aufhört. Da habe ich gesagt, Gott lässt dich nicht spotten. Du wirst es halt dann radikal erleben müssen, was ich dir nicht wünsche. Und wirklich, er hat davon auch gesprochen, er möchte gerne einen Einsatz machen. So für ein paar Monate möchte er in den Dienst fahren. Und vielleicht kommt er dann davon los. Der Herr ist radikal. Zack, neuer Job gekündigt. Kein Geld da. Die Spiele können nicht finanziert werden. Er hat ein Auto, was über Kredit läuft. Und dann kommt er, was soll ich tun? Ich bin verzweifelt. Ich sage, du bist nicht verzweifelt. Du hast dafür gebetet. Du hast dafür gebetet, du wolltest davon loskommen. Also sieh zu, pack dich. Ist das ehrlich so ernst? Ich sage, ja, so ernst ist das. Wenn du das Gott sagst, so ernst ist das. Er hat sein PC verkauft. Seine ganzen Computer. Er schrieb, André, bete für mich. Gleich deinstalliere ich alles. Er hat alles deinstalliert. Er hat sein PC verkauft. Er hat sein Auto verkauft. Und hat gesagt, jetzt fahre ich. Und nächste Woche Dienstag fliegt er in die Ukraine und hilft genau diesen Witwen und hilft genau diesen Leuten, diesen Familien, denen es nicht so gut geht. Er hat sich entschieden, für ein Jahr zu gehen. Und diese Veränderung ist einfach nur überwältigend. Es ist überwältigend zu sehen, was Gott macht. Nicht, was wir machen, nicht, was wir sind, sondern was Gott macht. Und für jeden Einzelnen ist es natürlich auch möglich. Gut, die Kinder sind jetzt schon wieder weg. Aber dieses Armband hat schon vielen das Evangelium verkündet. Es bedeutet, du bist geboren, du bist von Gott geliebt, du bist was Besonderes in Gottes Augen. Doch du entscheidest dich für die Sünde. Das ist der Blitz. Es trennt dich. Doch er hat Jesus Christus geschickt. Das ist das Kreuz, was dir die Möglichkeit gibt, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist der Mensch. Es liegt an dir. Entweder du nimmst diese Entscheidung an oder du lässt es bleiben. Doch wenn du es bleiben lässt, hast du heute ein Problem. Du kannst nicht sagen, du hast es nicht gehört. Du hast es gehört. Wenn es dann mal heißt, ich wusste das nicht. Nee, kannst du nicht mehr sagen. Von solchen verschiedenen Zeugnissen gibt es ein paar Hefte. Und die lege ich euch ans Herz. Nehmt sie mit. Lest sie euren Kindern vor, Omas, den Enkeln, oder lest sie einfach selber. Einfach dazu, wie Gott Menschen verändert. Und Gott möchte auch dich persönlich heute verändern. Denn er sagte, kein Wort oder mein Wort kehrt nicht leer zurück. Ich möchte euch heute mitnehmen in einem, auf Englisch heißt das Self-Check, das heißt eine Selbstüberprüfung, möchte ich euch mitnehmen, dass ihr heute euer Leben überdenkt. Und das, was ich heute sage, ist natürlich nicht an mich gerechnet, denn ich bin perfekt. Deshalb stehe ich auch hier vorne auf der Kanzel und ihr sitzt da. Nein, im Gegenteil. Diese Botschaft, die ging an mich in erster Linie. Diese Botschaft hat mich dazu gebracht, dass ich weinen musste. Vor Freude, gleichzeitig aber auch vor Scham. Und zwar finden wir diesen Text in 1. Johannes 2, 12 bis 17. Ist ein längerer Text, aber wir gehen nicht alles auf einmal durch, sondern Step by Step, Stufe für Stufe. Wir fangen mit den ersten beiden Versen an. Es hört sich unspektakulär an, doch wir werden verstehen, was Gott persönlich uns sagen möchte. 1. Johannes 2, 12 bis 17. Ich werde nach Schlachter 2000 lesen. Von daher lasst euch nicht irritieren, wenn ich bestimmte Betonungen auf Kommas und kleine Artikel setze. Das ist in meiner Übersetzung so. Ich weiß aber auch, dass der Schreiber dort damit etwas ganz Bestimmtes im Schilde geführt hat. Ich fange an. Ich schreibe euch, ihr Kinder, beides als Nebensatz, ihr Kinder, weil euch die Sünde vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Leicht verwirrend. Kinder, Väter, junge Männer, Kinder, Väter und immer wieder dasselbe. In erster Linie möchte ich euch gerne etwas sagen. Und zwar ist das so, dass wir in diesem Text feststellen müssen, dass in Vers 12 schreibt er das in einer Gegenwartsform. Er schreibt, ich schreibe euch. Dann zählt er auf, das erste, ihr Kinder, bedeutet, er spricht die Familie an. Die Familie Gottes spricht er an. Er sagt, ihr Kinder. Dann geht er zu den Vätern, ihr Väter. Dann geht er zu den jungen Männern. Und dann geht er wieder zu den Kindern. Was glaubt ihr, was hier gemeint ist? Sind das wirklich die leiblichen Persönlichkeiten gemeint? Es ist mehr. Hier werden die Wachstumsstadien des Christseins dargestellt. Das ist der Wachstumsstadium, den wir durchlaufen. Von Kind bis zum jungen Mann bis zu Vätern. Es ist alles in männlicher Form geschrieben. Doch, glaubt mir bitte, die Schwestern sind genauso gemeint. Jeder Einzelne ist davon genauso gemeint. Es sind Phasen, die wir durchlaufen. In diesem Text finde ich etwas ganz Besonderes. Ich finde eine Liebe in diesem Text. Etwas sehr Behutsames, wie das geschrieben wird. Es wird nicht geschrieben, irgendwer. Ihr Kinder. Etwas ganz Besonderes. Ihr Kinder. So, jetzt haben wir die Aufmerksamkeit. Ihr Väter. Ja, die ihr im Glauben schon wirklich einiges errungen habt, die ihr vieles erlebt habt. Ich spreche euch an. Ihr jungen Männer, teilweise ihr Rebellen, weil ihr glaubt, das und das besser zu wissen oder das und das besser zu können. Ihr, die ihr noch in der Formungsphase seid. Ihr jungen Männer. Und dann ihr Kleinkinder. Ihr wirklich im Glauben neu entschieden habt euch für Christus. So in so einer Liebesform werden wir oder wird dort auch die Gemeinde angesprochen. Ich möchte kurz so erwähnen, denn die jungen Männer, das ist ein Zeichen in der geistlichen Familie für Energie und Kampf. Bedeutet, die so richtig in der Blüte ihres Lebens stehen, so wie dieser junge Mann sagt, ich gehe in die Krim. Er hat doch sowieso keine Ahnung, was da auf ihn wartet. Man könnte sagen, hat er nichts Besseres zu tun? Familie gründen, Kinder? Er hat doch alles, was er braucht. Nein, er sagt, ich gehe. Ich hoffe, dass wir ihn im Gebet unterstützen, dass er der junge Mann bleibt. Denn es heißt weiter, diese jungen Männer haben das Böse überwunden, finden wir später in dem Text, weil sie das Geheimnis des Sieges erkannt haben. Was heißt nicht ich, sondern Christus. Christus ist derjenige, der mir die Kraft gibt. Und da heißt es nämlich, wenn wir jetzt diesen Vers nochmal lesen, ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jüngeren Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Nicht das Böse. Den Bösen. Heißt mit anderen Worten, man hat verstanden, wem ich dienen will. Ich will nicht mehr dem Bösen dienen. Das ist der Satan. Sein Vorhaben, seine Ideologie, den will ich nicht mehr dienen. Ich habe den überwunden mit Christus. Ich will ihm nicht mehr dienen. Ihr Kinder, das sind Säuglinge. Das sind Säuglinge im Glauben. Doch wir neigen immer wieder dazu, von diesen Kindern viel zu viel ab. Viel zu viel. Denn es ist immer wieder zu sehen, dass man merkt, dass selbst auf frische, geborene Kinder Gottes sehr viel Last draufgelegt wird. Aber hier heißt es, sehr interessant, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Punkt. Wisst ihr, was das heißt? Kinder dürfen wachsen. Kinder dürfen wachsen. Das reicht. In diesem Moment, sie haben den Vater erkannt. Sie haben erkannt, oh Mann, so wie ich gelebt habe, war falsch. Aber dieser Vater, er liebt mich. Er hat mir meine Schuld vergeben. Er hat seinen Sohn geschickt. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Diese Kinder kriegen die gleiche Freude und die gleiche Liebe, weil sie haben den Vater erkannt. Der Apostel Johannes, er will ganz besonders die Aufmerksamkeit auf die Christen lenken, die schon die Vergebung erlangt haben. Sie das verstanden haben. Die haben gesagt, ja, in der Situation, in der ich mich befinde, die gehört Gott. In die Situation, in der ich lebe, gebe ich Gott. Ich bin gar nichts mehr. Denn er hat mich erkauft. Er hat mich komplett verändert. Wie wunderbar ist es, wenn wir diesen Text lesen, dass wir verstehen können, uns sind die Sünden vergeben. Wir müssen den Bösen nicht mehr fürchten. Ich sage nicht abwertend über den Teufel reden, bitte nicht. Denn das ist kein Spiel, das ist Realität. Ich sage, dass wir unser Herz dazu ausrichten sollen, dass wir sagen, wir brauchen nur Gott. Mein Leben gehört ihm ganz. Zu der damaligen Zeit, als kurzes Exkurs, Umfeld war, damals gab es auch Gnostiker, die gesagt haben, zum Christentum müsst ihr das und das und das und das und das für Rituale hinzufügen. Stimmt nicht. Lasst dir an meiner Gnade genügen. Und wenn wir Christus aufnehmen, dann verstehen wir, dass er es ist, der in uns wirkt. Es gibt da so ein Problemchen, was wir immer wieder haben in den Gemeinden, denn ich habe das an mir selbst erlebt. Ich bin in einer Gemeinde gewesen, auch ganz normal als Teilnehmer, wo ich noch nicht auf Achse war. Und da ist aufgefallen Folgendes. Man hört viele Missionsgesellschaften. Man hört viele Botschaften, die einen ermutigen. Und auf einmal denkt man so, ja, sind doch viele unterwegs. Da bleibe ich mal sitzen. Sind viele, die so wirklich begeistert von Gott erzählen. Das ist gut. Brauche ich mich ja nicht anstrengen. Es ist ja kein Prozess, den ich ja durchmachen muss. Ja, schön, dass der Herr dir das wichtig gemacht hat in dem Wort. Freut mich für dich. Aber ich habe meine Freude woanders. Die Bibel ist als Ganzheit zu sehen. Und die Bibel spricht an alle. Ihr Kinder, ihr Väter, ihr jungen Männer, ihr Kinder. Das bedeutet, wir können uns gar nicht rausziehen. Wir können nicht sagen, das gilt nicht mir, dass ich mich jetzt wirklich aufstehen muss oder mich sogar niederknien muss, um zu beten. Das geht nicht. Und das geht auch nicht, dass ich nicht dem Herrn lobe und preise, dass er mir meine Sünden vergeben hat. Geht auch nicht. Das Wort Gottes ist an dich gerichtet. Vers 14, ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid. Und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Wiederholung. Bedeutet automatisch, wenn ihr im Unterricht sitzt, wenn ein Lehrer immer wieder das Gleiche wiederholt, bedeutet, es ist wichtig. Begreif es. Hier schreibt Apostel Johannes das noch einmal. Wir haben unser Leben als junge Männer, als junge Frauen Gott gegeben. So, weil ihr stark werdet, sein könntet, vielleicht, eventuell, nein, seid, weil ihr stark seid. Und das Wort Gottes, nicht irgendein Wort, nicht weil jetzt hier Arthur mir irgendetwas, irgendeine Meinung reingequatscht hat, rede ich das, sondern weil das Wort Gottes in euch könnte, ja, wäre gut, wenn es in euch wäre, nein, bleibt. Es sind bestimmende Sachen. Es sind Sachen, die ich nicht rausnehmen kann. Und wenn das so ist, dass ich sage, ich bin stark, weil Gott mich befähigt. Ich verstehe das und bleibe, weil sein Wort mich erfüllt. Und ihr den Bösen überwunden habt, dann kann ich auch den Bösen überwinden. Dann habe ich ihn überwunden. Leute, warum lassen wir uns immer wieder in die Kategorie unserer alten Sünden zurückfärchen? Immer wieder zurück. Ja, ich habe ja das und das gemacht oder ich habe ja diese und diese Probleme noch. Solange wir auf diese Probleme schauen, bleibt dieses Problem erhalten. Das habe ich heute Morgen sogar noch in meiner stillen Zeit gelesen, wo es darum geht, je länger du über deine vergangenen Sünden redest, über das Negative, je mehr nehmen sie Raum in dir auf. Je mehr. Aber wenn wir es verstehen, ich bringe es unter sein Kreuz, ich gebe es ab und sage, nein, ja, es ist schade, dass ich das gemacht habe. Es ist schade, dass ich diese Sünden wirklich begangen habe. Aber ich gebe es dir, Herr, ab. Denn ich bin ein junger Mann. Ich habe es überwunden. Oder ich bin schon ein Vater, der schon viele Jahre im Glauben ist. Ich möchte nicht straucheln, sondern ich möchte gefestigt sein in dir, in deiner Kraft, in deinem Wort. Denn ich habe das Böse überwunden. Ist das uns einleuchtend? Wir müssen nicht mehr diese Opferrolle spielen. Was hätte er sonst noch tun müssen? Er hat doch schon alles getan. Jetzt liegt es doch an dir und an mir, es anzunehmen oder nicht. Und es mit Freuden anzunehmen oder nicht. Wenn wir ab dem Vers 14 schauen, schreibt er dort in der Vergangenheitsform. Bis Vers 13 schreibt er in der Gegenwartsform. Ab Vers 14 schreibt er in der Vergangenheit. Leute, habt ihr das verstanden? Apostel Johannes sagt das noch einmal. Ich habe euch geschrieben. Das heißt, ihr sitzt hier in diesen Reihen. Man hat euch das Evangelium schon gepredigt. Ihr kennt das Evangelium schon. Was braucht ihr denn noch mehr? Wir brauchen einen Self-Check, eine Selbstanalyse, eine Selbstkontrolle, einmal durchzuschauen, wo stehe ich eigentlich? Warum stehe ich da, wo ich stehe? Ja, weißt du, André, du kennst meine Geschichte überhaupt nicht. Du hast einfach keine Ahnung, was ich alles durchlebt habe. Du hast auch keine Ahnung, unter was für Lasten ich stehe. Du hast auch keine Ahnung, was meine Lieblingssünden sind. Du weißt es nicht. Und du verlangst von mir, ich soll glücklich sein und sagen, danke Herr, dass du für mich deinen Sohn geschickt hast und dass er für mich gestorben ist. Wisst ihr, was das Problem oft ist? Es sind die Gefahren der Welt. Oh, oft wird da schon abgeschaltet. Wenn man davon spricht, von den Gefahren der Welt. Die Welt tut dies, die Welt führt dich dahin. Das will man alles schon nicht mehr hören. Aber diese Gefahren dieser Welt, leider, leider, die umgeben uns. Und wir leben in dieser Zeit und wir erleben das und ganz besonders in den Gemeinden. Wir haben uns für Christus entschieden und wir sind voller Tatengeist. Wir wollen es tun. Da kommt einer aus unserer Gemeinde, schießt uns dazwischen. Wir können damit nicht umgehen. Komischerweise, was passiert? Suche ich den Frieden? Nein, ich suche eine Befriedigung in der Welt. Ich darf auch glücklich sein. Davon ist gar nicht die Rede. Sondern es ist so, dass wenn ich meine Gedanken auf das konzentriere, auch wenn ich jung bin und auch wenn ich Kind bin, im Glauben, so warnt Gott uns hier in den folgenden Versen, die wir gleich lesen werden, was wir zu tun haben. Wir dürfen nicht in diesem Standpunkt stehen bleiben und sagen, ich armer Tropf. Nein, du bist ein erlöstes Kind. Deine Sünden sind dir vergeben. Jedem einzelnen Autofahrer, der jetzt hier vorbeifährt. Allen ist es vergeben. Die sollen es wissen. Weil wenn die es nicht wissen, fahren die direkt in die Hölle. Leider ist es so. Es hört sich krass an. Aber ich muss das immer wieder zu mir selber sagen, dass selbst meine Nachbarinnen und meine Nachbarn, ich sage bewusst Nachbarinnen, die sind Lesben, die sich da leben, muss ich ihnen das Evangelium erzählen. Ich weiß, was das bedeutet. In der heutigen Gesellschaft, dreiviertel Jahr nicht mit mir geredet. Ehe für alles, du bist dagegen. Also rede ich nicht mit dir. Ein Beispiel. Und ich habe von Gott die Gewissheit bekommen, sie werden kommen, wenn sie Hilfe brauchen. Und dann kommen die weinend durch die Tür nach einem Dreivierteljahr und sagen, ich brauche Hilfe. Gott kann Menschen verändern. Und Gott wird Menschen verändern. Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Was ist die Liebe des Vaters? Jesus Christus. Wenn wir die ganzen ermahnenden Texte lesen, sagt er, tut das in Liebe, die da Christus ist. Ich habe nie diesen Nebensatz gelesen oder so richtig gehört. Das heißt, wenn ich mich bewusst entscheide, habt nicht lieb die Welt. Das heißt, Leute, nur liebäugeln. Ist ja nicht so schlimm, ein bisschen zu gamen. Und auf einmal gucke ich auf die Uhrzeit. 4 Stunden sitze ich schon davor. Ist ja nicht schlimm, ein bisschen das zu hören. Und auf einmal bin ich besudelt. Ich kann nicht mehr klar denken. Ist ja nicht schlimm, wenn ich jetzt in die Diskothek gehe. Ist ja nicht so schlimm. Ich mache es ja nicht mit. Ich sitze ja dort auf dem Stuhl. Hier ist konkret. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Interessier dich einfach nicht dafür. Das Problem ist, in den 68ern hat man einen folgenden Beschluss gefasst. Man hat sich gesagt, die Menschheit, also wir Deutschen, wir sollen super aufgeklärt werden. Wirklich, über alles, über Sexualität, über das ganze Wirtschaft, über alles sollen wir aufgeklärt werden. Und alles soll toleriert werden. Humanistisches Denken soll in unseren Kopf kommen, damit wir sehen, ich bin unser Nächste. Und diese Aufklärung der 68er hat einen Satz gesagt, wir wissen, dass wir damit die Kultur und die Moral zerstören. Und wenn das am Tiefpunkt ist, fangen wir das wieder liberal und tolerant aufzubauen. Und in dieser Zeit sind wir jetzt. Und das Wort Gottes wird unglücklicherweise immer wieder genauso gesehen. Ja, das ist ja alles schön und gut, schön, dass du dir da alles angestrichen hast, deine Kreuzchen, deine Striche, aber ich habe meine eigene Meinung. Man geht nicht in die Tiefe und sagt, natürlich, ich bitte euch, dass ihr mich überprüft, was ich sage. Weil wenn ihr das nicht tut, dann ist es falsch. Die Bibel sagt, überprüft, was der andere sagt. Hier heißt es, keine Toleranz, keine Liberalität. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Sobald ich anfange, irgendwelche Grenzen zu erweitern, sei es auch in der Gemeinde, sei es in meiner Familie, sei es in meinem Umfeld, im Freundeskreis, keine Ahnung. Und ihr wisst sehr genau, welche Grenzen es gibt, die man erweitert und sagt so, warum hast du ein Problem damit? Ich habe kein Problem damit. Ich habe das mit Gott ausgemacht, das ist voll klar. Warum gehst du mich deswegen an? Ja, weil ich Pastor bin, weil ich dir das sagen muss, weil ich Chorleiter bin, weil ich dir das sagen darf. Es geschieht alles in Liebe. Doch wir werden so geprägt, dass wir sagen, er will mir was. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Was erlaubt das sich eigentlich? Glaubt ihr, ich bin kein Christ? Achtung! Überprüfen wir uns mal selbst. Es geht weiter. Denn alles, was in der Welt ist, ist Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Da sind wir beim Hochmut. Johannes 13, 34, 35 heißt was? Woran erkennt man uns? Wenn wir die Liebe haben. Und die Liebe ist was? Dass ich mich hingebe. Dass ich mich hingebe für das Wort, dass ich mich hingebe für die verlorene Welt. Zu sagen, Jesus liebt sie. Und in erster Linie fange ich hier in meinen Reihen an. In unseren Gemeinden fange ich damit an. Es ist die Liebe des Vaters, die uns ausfüllen will. Doch unsere Gedanken und unser Umfeld, in dem wir uns bewegen und unser alltägliches Geschäft ist die Welt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, denn ich erlebe das selber. Man neigt sehr stark dazu, die Welt lieber zu konsumieren als das Wort Gottes. Ist so?
Ist so.
Wenn ich müde bin vom Stress des Alltags, muss ich mich durch eine Serie ablenken lassen. Oder muss ich besonders laut Musik hören, dass wenn ich fahre, dass das Nummernschild noch bzzzt, bzzzt, bzzzt macht. Damit ich wirklich, sage ich mal, auf andere Gedanken komme, ist nicht wahr. Wenn ich müde bin, dann kehre ich zu Gott. Ich erzähle das euch kurz. Ich darf ein Unternehmen leiten. Ich habe fast an die 40 Mitarbeiter und ich bin voll in meinem Stress und voll im Tatendrang und Und dann habe ich einen Flüchtling eingeladen, also bei uns zu arbeiten. Der hat sich auch bekehrt und der ist jetzt auch Gemeindemitglied und er kommt aus Bangladesch und er ist so ein wirklich ganz komischer Typ. Ich liebe ihn. Ich in meinem ganzen Stress bin am Tun, am Machen. Auf einmal kommt er rein ins Büro und sieht, dass ich voller Stress bin. Und dann sagt er, ich will jetzt Lobpreis machen mit dir. Was? Wir wollen jetzt zusammen beten. Ich will Lobpreis machen. Er sagt, siehst du nicht, ich muss hier arbeiten. Ich muss das fertig kriegen. Sagt er, nein. Ich gehe auch nicht raus. Und da hat's geklickt. Wir haben es hingestellt. Wirklich, mitten. Und haben gebetet. Das ist Gott. Da schickt er einen aus Bangladesch, der die Sprache ein bisschen lernt, um mir zu zeigen, André, du bist so ein Oberfrommer, aber kommst nicht zu mir. Du redest von Stress, von Gesundheit, von Magengeschwüren, von Herzproblemen, aber kommst nicht zu mir. Und dann schickt er mir diesen Bruder dahin. Und das hat in mir, sag ich jetzt mal so, so positiv ist das in mir. Und so ein Bruder ist auch Arthur, sage ich zur Verherrlichung Gottes. Und man einfach so stumpf sagen kann, lass uns jetzt dafür beten. Und das sollte eine Selbstverständlichkeit bei uns sein. Zu wissen, dieser Bruder ist am Straucheln, er hat die Welt etwas lieb. Oder was in der Welt ist. Er diskutiert mit mir immer wieder darum, ist es wirklich Sünde? Gibt es bei Gott wirklich keinen Unterschied? Diese Fragen habe ich in Kasachstan bekommen. Gibt es bei Gott wirklich keinen Unterschied zwischen den Sünden? Ich habe eine gewisse Sünde, die ich nicht gerne loslassen will. Glaubst du wirklich, dass ich deswegen in die Hölle komme? Was würdet ihr denn sagen in so einer Situation? Theologisch, biblisch? Ja. Du kommst leider in die Hölle. Gewinnt man dadurch Freunde? Mm-mm. Aber man kann das mit Liebe erklären, zu sagen so, warum tust du es? Ja, ich bin daran irgendwie gebunden. Aha, okay, Vers 16. Die Fleischeslust, die Augenlust führt dich wohin? Dass du mit deiner Gemeinde diskutierst, dass du mit deinem Mitmenschen diskutierst, weil du hochmütig wirst? Die Lust des Fleisches bedeutet sinnlich, körperliche, ich habe mir die Erklärung geholt, körperliche Wünsche, die aus unserer bösen Natur stammen. Was sagt uns heute die Aufklärung? Du bist gut. Du bist sehr gut. Und was du machen willst, das muss dir gut tun. Für alles, was du möchtest. Selbst Salomo sagte das. Aber denke daran, nicht alles dient zum Guten. Aber diesen Satz, der ist schnell weggradiert. Du bist, wie du bist, gut. Aber dass die Bibel sagt, du bist Sünder, das will keiner hören. Nein, das stimmt nicht. Doch, es stimmt. Doch, es stimmt. Wir sind Sünder. Die Lust der Augen bezieht sich auf das böse Verlangen, das durch die Dinge entsteht, die wir sehen. Wie zum Beispiel, mein, da wieder ein tolles Auto. Mann, was für ein tolles Handy. Oh, hat eine hübsche Frau, ey. Oh, meine, schon 15 Jahre, ey. Brauche auch mal wieder so ein Fresh-Up, so, keine Ahnung. Was passiert mit uns? Wo gehen wir hin? Wir entfernen uns von der Liebe, die uns ausfüllt. Wir entfernen uns davon, was die Bibel uns sagt. Und weiter heißt es, der Hochmut des Menschen, das ist das Unheilige, Bestreben, sich selbst darzustellen und zu verherrlichen. Das ist der Hochmut des Lebens. Was heißt das mit anderen Worten? Verwirkliche dich selbst bitte. Ja? Heißt es nicht heute so? Verwirkliche dich selbst. Ich war jung, 26 Jahre, und dann bin ich in die Leitung gekommen. Wow, super. Ich durfte ein Unternehmen aufbauen, es war klasse. was nicht. Es fühlte sich nur klasse an, weil alle gesagt haben, boah André, das ist dein Ding. Selbst die, Dozenten in Hamburg, wo ich studiert habe, die haben gesagt, Herr Esau, Sie können doch nur selbstständig sein. Ich habe fast meine Familie verloren. 72 Stunden am Stück gearbeitet, super. Das ist genau das, was wir brauchen. Und auf einmal wirst du hochmütig des Lebens. Du bestrebst das, was du willst. Und das Portemonnaie muss immer dicker werden. Oder besser gesagt, man passt nicht mehr in die Tasche. Also habe ich jemanden, der mein Geld trägt? Ich übertreibe Leute, bewusst. Ich übertreibe deshalb, weil wir ein Problem damit haben. Wir verurteilen sehr oft andere. Wir reden sehr oft über andere. Aber in unser Leben mögen wir nicht reinschauen. Wir schauen nicht rein, wo sind wirklich mein Neid, mein Stolz, meine Gier oder gar so weit mein Hass, weil jemand anders das hat. Das ist unser Problem. Ich habe einen Vers oder eine Strophe zusammengefasst. Ich bin ein kleiner Poet. Verfolge ich die Lust des Lebens und lebe nach der Lust der Augen, dann wächst in mir der Hochmut des Lebens. Alles in einem Satz. Es ist natürlich nicht von mir erdacht, sondern es ist in der Bibel. Ich habe es nur zusammengefügt. Diese Menschen sind sehr schnell zu erkennen. Ich werde ein paar Bestandteile kurz nennen. Da heißt es, diese Personen sind ermahnungsresistent. Die diese Punkte haben, die dann auf einmal daraus eine Persönlichkeit entwickeln. Ich bin halt so. Verstehe gar nicht, warum du ein Problem mit mir hast. Jemand kam zu mir und sagte so, du kannst mir das alles erklären mit diesem Lobpreis. Kannst mir alles erklären. Aber wenn ich das nicht für richtig erachte und ich das geprüft habe, nehme ich das nicht an. Die sind ermahnungsresistent, wenn es jetzt um bestimmte Sachen geht, die aus der Bibel anders gesehen werden. Diese Personen versuchen, alles logisch zu erklären. Habt ihr bestimmt schon mal erlebt, solche Menschen, die sagen, das meinen viele so. Also diesen Text habe ich schon von vielen gehört, die das so gesagt haben. Oder die das auch so sehen. Frag mal, wer sind die vielen? Wer sind die vielen? Und auf einmal sind sie auf weitem Raum in dieser Steppe dort auf der Krim und haben gar keine vielen. Nur viele Grashalme und sonst nichts. Weil sie nicht fundiert sind in dem Wort Gottes. Diese Personen versuchen alles logisch zu erklären, was das Wort Gottes konsequent anspricht. Kennt ihr bestimmt. Diese Personen sind stark ich-bezogen. Wenn du mich kritisierst, wenn du damit ein Problem hast, dann mache ich das einfach nicht mehr. Klar? Das sind so Prozesse, die aus einer Negativität kommen, weil ich es so nicht möchte. Diese Personen sprechen meistens im Sinne vieler. Und dabei haben sie vielleicht noch die Lebenspartnerin oder Ehepartnerin, die vielleicht der gleichen Meinung ist oder so. Und dazu kommen Spannungen. Spannungen in Freundeskreisen, Spannungen in Gemeinden. Wofür? Doch diese Personen vergessen eins, Vers 17. Und da steht es klar und deutlich geschrieben, was sie vergessen. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Alles vergeht. Ich habe heute drüber nachgedacht. Was ist eigentlich alles, was wir denken, was wir unbedingt haben müssen? Es gibt so einen Bestandteil, einer hatte das mal so gezeigt, in München gab es in so einem Kongress oder Gottesdienst, der hat mal so diese Sportseile. Kennt ihr die in der Turnhalle? Ich denke, die Älteren waren noch nicht hier in Deutschland in der Turnhalle. Da gibt es diese Strickseile, wo man hochklettern kann. Ja, und unten ist so ein kleines schwarzes Kunststoff, damit die Kinder sich nicht verletzen. Und er hat dieses Seil genommen und hat gesagt, dieses schwarze Etwas ist unser Jetzt. Und dieses Seil, was er da komplett durch die Kirche gelegt, einmal nach draußen, ist die Ewigkeit. Die Frage an dich, in was investierst du? In dieses kleine schwarze Stück oder investierst du in diese ganze Ewigkeit? Und diese Frage stellt sich dir heute und mir, in was investiere ich? Investiere ich mein Hab und Gut, indem dass es mir gut geht? Jemand sagte mal, ich habe es gelesen, er sagte, jeder Euro, den du meinst, an deine Luxusseite zur Seite zu legen, um zu sagen, was hast du auf deinem Sparkonto? Oh, Respekt. Aber ich habe davon vielleicht 100.000. Diese 100.000 fehlen im Reich Gottes. Oder selbst dieser eine Euro den du meinst, an die Kante legen zu müssen, wo du genau weißt, der Herr liegt dir am Herzen, weil du dein Zehntel vielleicht irgendwo unter dein Kopfkissen legst. Sag, Herr, wenn du mir mal die richtige Gelegenheit gibst, zahle ich das. Wirst du nicht? Das weiß ich. Denn dann geht die Waschmaschine kaputt. Auf einmal ist das Zehntel in der Waschmaschine. Und im Ausfluss. Das ist unser Denken. Aber diese Lust, die wird vergehen. Heute hatte ich sogar eine Frage von Arthur, weil ich habe mir jetzt gestern so eine Uhr gekauft und dann sagt er so, ob das jetzt eine iWatch ist. Nein, ganz bestimmt nicht. Das ist eine ganz, ganz billige Uhr, die wirklich sich nur verbindet für Sport, weil ich möchte ein bisschen abnehmen. Und das soll mir nur helfen. Weil ich habe ihm wirklich knallhart einfach nur gesagt, diese Uhr muss reichen für die Hölle. Mehr ist es nicht. Und das sollte unser Denken sein. Als wir unser Haus renoviert haben und ich mich darum bemüht habe, dass wir das oben alles so schön machen, ist mein Vater, er ist Pastor, wir renovieren, er guckt und ich bemühe mich und so. Und dann habe ich gesagt, boah, ist mir auch egal. Ich dachte, da hast du recht, mein Sohn. Das Haus muss reichen, nur für die Hölle. Das muss nur gut brennen, so nach dem Motto. Ich war geschockt, aber das ist die Wahrheit. Das, was du glaubst, in dieses kleine schwarze Stück zu investieren, es ist vergänglich. Aber das, was die Ewigkeit ist, das bleibt. Wohin investierst du heute dein Leben? Die Frage ist heute gestellt. Selbst dieses Gamen, was dieser junge Mann, dieser Arthur gemacht hat, er hat es wohl gewusst, dass es sinnlos ist, was ich da tue. Hat es auch gesagt. Aber erst als er radikal das Ding über Bord geschmissen hat, geschah die Veränderung. Dass er neben dir sitzt und wir kommen von einem Hauskreis nach Hause und er sagt so, unglaublich, unglaublich. Warum lieben diese Menschen mich? Die kennen mich doch gar nicht. Aber nur, weil er sein Zeugnis erzählt hat. Und du wirst genauso geliebt. Und Gott möchte, dass du diese Liebe wirklich auch weitergibst. Eine Frage. Wer von uns würde so klug sein und auf einem Konto in einer Bank sein Geld anlegen, was schon insolvent ist? Alle? Niemals. Wenn die Bank insolvent ist, warum soll ich mein Geld da drauflegen? Ich weiß doch, dass ich da sowieso nichts mehr zurückkriege. Aber genau das tun wir. Oder ich bin auf der Titanic und weiß, das Schiff fängt an zu sinken. Und ich fange an, auf der Titanic die Liegestühle zu sortieren. Sieht ja nicht gut aus. Wir haben es da und da und da. Die Titanic sinkt. Und das ist das, was hier im Wort Gottes beschrieben steht. Das ist genau das, was vergänglich ist. Und dennoch investieren wir. Dennoch bemühen wir uns, da rein zu investieren, fangen an, Liegestühle zu sortieren. Ich spreche natürlich im Bilde. Und wir merken nicht, in was für einem Irrsinn wir uns befinden. Nichts ist so endlich wie die Welt mit ihrer Lust. Vers B in 17 heißt, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Endlich mal die Erlösung. Endlich mal das Happy End. Wir haben es verstanden. Das ist falsch, wenn wir so leben. Wir haben verstanden, dass diese Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens nichtig ist. Leute, dann sehen wir uns alle in der Ewigkeit. Ich freue mich persönlich sehr drauf. Ich darf das immer wieder und immer wieder erleben, wenn Menschen sterben. Durch meinen Beruf. Aber das Heftigste für mich ist immer wieder dabei, die Frage zu stellen, habe ich genug investiert, genug Liebe gegeben, dass dieser Mensch in der Ewigkeit beim Herrn ist, in der Herrlichkeit? Und diese Leute, die heute noch leben und uns umgeben, wissen nicht mal, dass wir Christen sind? Die wissen das nicht. Du machst alles mit. Für dich ist das alles okay. Du bist ja tolerant. Du findest einen Kompromiss, doch das Wort Gottes ist kompromisslos. Es ist unschön, wenn wir unsere Gedanken damit liebäugeln. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Fazit. Lebe ich in der Vergangenheit, in der Vergebung? Lebe ich darin? Bin ich dafür dankbar durch Jesus Christus? Oder lebe ich den Lüsten dieser Welt nach und ihren Angeboten. Überprüf dich selbst. Doch ich bitte und ich hoffe das auch für mein Leben, möge unser Leben von einem Satz geprägt sein. Und der Satz heißt, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Amen.